Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum Beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Los geht's, ohne Vorspann.
Tja, und schon trifft sich die Runde wieder. Es ist immer eine Freude, also zumindest das zweite Mal jetzt. Das erste Mal war eine Freude, müssen wir fairerweise sagen. Hanno ist da, Dennis ist da, ich bin da. Ich darf was lernen wieder. Es ist großartig. Der Mit Herz Podcast geht in Runde 2 mit einem schönen Thema, aber dazu erst später. Vielleicht könnt ihr beide mal sagen, was habt ihr denn so gehört an Feedback zum Podcast? Ist ja einiges reingekommen.
Ja, also insgesamt sehr positives Feedback. Die Leute haben, glaube ich, viel gelernt. Wir haben viel Wissen vermitteln können. Und ich habe tatsächlich auch für meine Sprechstunde über den Podcast Anfragen bekommen. Ja. Man hat mir per WhatsApp viele Laborbefunde geschickt, die ich dann einordnen durfte. Also das Ziel wurde, glaube ich, gut erreicht.
Vom Cholesterin-Exorzist zum Cholesterin-König. So schnell geht's. Nur durch einen Podcast. Ja, ich muss auch sagen, voller Erfolg. Wir sind gut gestartet und die Leute haben es wirklich gut angenommen. Und das hat uns natürlich auch motiviert, jetzt weiterzumachen. Mir persönlich aber muss sagen, hat das Fleisch bei Weib nicht mehr so gut geschmeckt wie davor. Hab da auch eher so gedacht, Mensch, vielleicht doch eher ein bisschen auf Pflanzen zu setzen. Ja. Aber ich glaube schon, dass wir was bewegt haben mit dem Thema auch, ne?
Ja, ich esse ja kein Fleisch, ne? Weiß ja.
Und es wird immer leichter, finde ich. Ich war bei verschiedensten Feierlichkeiten die letzten Wochenenden und oftmals gab es rein vegetarische Buffets von Menschen, wo ich erst anfangs immer gedacht habe, die können ohne Bratwurst einfach nicht leben.
Ja. Ja, und vegan kommt auch immer mehr, ne? Und dann sind wir ganz weg vom tierischen Produkt.
Ne? Stimmt. Ja. Ja, eine schöne Sache war auch, ein guter Freund von mir hat unseren Podcast gehört, während er gekocht hat. Ja, und da hat er sich das Hühnchen in den Ofen geschoben, hat dann so ein schlechtes Gewissen bekommen, dass er in der Zeit, bis das gegart ist, noch eine Runde joggen war.
Das ist mal Motivation, hör mal.
Ja, wenn unser langer Arm so weit ist, das ist ja beeindruckend.
Kampf dem Cholesterin, ja, beim Kochen. Ne? Ja. Sehr gut, sehr gut.
Für mich auch kleine Note, dass ich sehr viel Einfluss auf ihn habe, das wusste ich bisher noch nicht. Das werde ich in Zukunft
Oder wir haben nutzen. Sehr viel Einfluss auf die Leute, die uns hören, das wäre noch viel besser, oder?
Ja, das wäre der beste Weg. Gutes Stichwort, wir haben ja auch immer Zuschauerfragen am Ende. Hatten wir beim letzten Mal, diesmal machen wir es ein bisschen anders, weil wir einfach so viel über Vorhofflimmer reinbekommen haben, dass wir das... machen wir was Besonderes zu, erzählen wir gleich. Aber ich erwähne es deshalb, weil wir so ein bisschen Struktur haben. Das heißt, wir haben heute so 3 Key Messages, die wir so ein bisschen ansprechen wollen, wenn wir verraten haben, worum es thematisch geht. Am Ende die Zuschauerfrage, dann winken wir beide ins Aufnahmegerät, beziehungsweise wir drei sind es ja. Und dann ist das Folge 2. Aber soweit sind wir noch nicht, denn wir wollen uns heute einem anderen großen Schlagwort widmen. Letztes Mal war es Cholesterin, diesmal ist es Diabetes. Also alphabetisch der nächste Buchstabe einfach.
Ja, genau. Ich denke, wir haben den Podcast auch in die Mitte einer gesamtgesellschaftlichen Debatte reingelauncht, weil wir ja viel Erkrankungen erst dann behandeln, wenn sie schon entstanden sind. Und wir wollen Erkrankungen verhindern. Das schaffen wir in Deutschland noch nicht so gut, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Und wir wollen auch unseren kleinen Beitrag dazu leisten.
Prävention ist unser Thema, würde ich sagen. Ne? Und wir wollen die Leute dahin bewegen, gar nicht jetzt krank zu werden. Das soll ja eigentlich ein Hauptziel sein auch dieses Podcastes. Und da haben wir jetzt ein großes, relevantes Thema. Ich freue mich, dass wir das ein bisschen jetzt diskutieren können.
Unbedingt. Wir sollten direkt mal einsteigen. Die Zeit rennt uns ja davon. Es ist der Wahnsinn. Würde ich sagen... Diabetes, fällt mir direkt Zucker ein. Vielleicht kannst du dazu was sagen, Dennis. Wie ist die Verbindung?
Naja, ohne Zucker lacht das Leben. Oder Leben Zero, würden wir sagen.
Oder Zero, sagt man. Zero,
ja. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Denn die Blutzuckererkrankung ist eine der ältesten Erkrankungen, die wir kennen. Also Diabetes mellitus ist ja der honigsüße Durchfluss. Und das haben schon in der Antike die Ärzte festgestellt, dass der Urin süß wird. Und haben den geschmeckt in der Tat. Und daraus festgestellt, Leute sind zuckerkrank. Und heute machen wir das nicht mehr ganz so. Oder Hanno, du ab und zu noch mal eine kleine Probe?
Ja, er nickt. Kleiner Finger, ich bin da schmerzfrei.
Nein, wir haben bessere Methoden, da kommen wir später drauf zu. Ja, was ist denn der Diabetes? Das ist ein hoher Blutzuckerspiegel, das heißt, im Blut ist der Zucker erhöht und es gibt in generell erstmal 2 verschiedene wichtige Formen, den Typ 1 Diabetes. Das ist angeboren und meistens, also oder eigentlich immer, braucht man Insulin, muss man sich spritzen, man hat einen absoluten Mangel an Insulin, diesem Hormon. Und das zweite, die häufigste Form ist der Typ 2 Diabetes, das heißt eine Form, wo viel zu viel Insulin im Körper ist und allmählich der Insulin nicht mehr wirken kann und es nicht mehr schafft, den Zucker in die Zelle zu transportieren. Und das ist eigentlich auch, was Insulin macht. Insulin ist ein Hormon, was im Körper dazu führt, dass über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, im Prinzip ist Insulin der Schlüssel, die Zellen, das Gewebe, den Zucker aus dem Blut aufnehmen können und abbauen können. Denn Zucker brauchen wir, unsere Zellen, damit wir Energie produzieren können und unsere Muskulatur arbeiten kann, wir denken können. Also Zucker ist wichtig. Wird der Zucker aber natürlich viel zu viel, macht er krank. Und wir haben in diesem Fall heute einen Schwerpunkt auf der Vermeidung vom Typ-2-Diabetes. Weil das ist die Volkskrankheit, über die der Hanno gerade gesprochen hat. Das ist das Thema, auf dem wir uns drehen wollen. Das heißt, wir haben zu viel Insulin und dieses Insulin kann nicht mehr wirken, weil die Schlösser kaputt gegangen sind, wir viel zu viele Schlüssel haben. Und das kann so lange gehen, dass man irgendwann natürlich auch die Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produziert, überfordert und dann kein Insulin mehr produziert wird und wir auch Insulin spritzen müssen.
Ja, ich habe mal ein paar Daten dazu mitgebracht. Mhm. Also in Deutschland sterben im Jahr ungefähr 1 Million Menschen. Ne, war jetzt so, hat okay. Das Statistische Bundesamt nochmal veröffentlicht.
Bei 80 Millionen Einwohnern
ungefähr. Und ein Drittel davon an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da hat der Diabetes einen großen Anteil dran. Ungefähr 7% der 18- bis 79-jährigen Menschen in Deutschland leiden an einem Typ-2-Diabetes. Und man schätzt, und das finde ich halt auch erschreckend, dass circa 2 Millionen Menschen in Deutschland rumlaufen, bei denen man einen Diabetes 2 noch gar nicht erkannt hat. Ne, die Folgen ertragen müssen, die man nicht merkt, ne, erstmal. Und dann ist es halt schwierig, dann auch das noch aufzufangen vernünftig. Verursacht Kosten von ungefähr 21 Milliarden Euro pro Jahr.
Ja. Im Prinzip der schleichende Tod, muss man ja sagen. Ne? Denn am Ende des Tages merkt man nicht, dass man krank ist, kriegt die Folgeerkrankung, kriegt dann gesagt, man ist zuckerkrank. Und da sehen wir einfach, wie wichtig Vorsorge ist und Prävention und auch um seinen Körper zu achten, um diese, sagen wir mal, nicht merkbare tödliche Bedrohung erstmal festzustellen oder im besten Fall noch ganz zu verhindern.
Ja, 2015 hat das Robert-Koch-Institut eine Riesenuntersuchung gemacht und festgestellt, dass tatsächlich 25% der Deutschen massiv übergewichtig sind, also ein Viertel der Bevölkerung. Und das finde ich eigentlich noch schlimmer, dass sich 75% unserer Kinder nicht genug bewegen, dass sie körperlich inaktiv sind. Und habe ich letztens kam mein Sohn, der jetzt in die erste Klasse geht, nach Hause und hatte Nutella-Brot dabei. Und wo hat das Nutella-Brot? Und hat er einfach sein gesundes Pausenbrot, also was wir gesund so nennen, ne, mitgegeben, hat er einfach gegen so ein Nutella-Brot getauscht. Das fand ich jetzt schon ein bisschen
draus.
Ja, war schon mies.
Das weiß ich aber zu toppen. Mein Sohn in der dritten Klasse, da nimmt die kriminelle Aktivität stark zu, muss man sagen, hat immer ein Brot mit Frischkäse mit zur Schule genommen, auf seinen eigenen Wunsch. So lange, bis meine Frau eine kleine Gummibärchentüte, die Verpackung eben in der Brotbox fand und er ins Kreuzfeuer geriet. Ne? Ja. Also so mit Verhörlampe und so zu Hause. Natürlich. Und dann kam raus, dass er das Brot für einen Schulkameraden mitgenommen hat, das im Austausch dafür Gummibärchen bekommen hat, über Monate. Und meine Frau dieses Brot auch mit dem Frischkäse extra gespielt hat für den Klassenkameraden. Und das war natürlich so ein bisschen wie die Grundschulmafia, muss man sagen. Ne? Es wurde mit Zucker gehandelt. Und es ist ja vielleicht auch mal Zeit für eine Razzia bei den Kindern, muss man sagen. Ja,
aber es ist noch nicht eingeschritten worden. Ich habe noch nichts gelesen.
Ja. Ja. Diabetes wird aber tatsächlich zur Epidemie. Ja, oder ist eine Epidemie, die ernsthafte Konsequenzen hat für die einzelne Person und große gesamtgesellschaftliche Kosten verursacht.
Fast eine Pandemie, muss man sagen, weil eigentlich die ganze Welt betroffen ist, außer die dritte Weltländer, die halt nicht genug Essen haben, um in dem Wohlstand im Prinzip zuzunehmen und zuckerkrank zu werden. Und da fällt mir mal Mexiko ein, die aus den USA geflutet worden sind mit zuckerhaltigen Lebensmitteln und stark übergewichtig sind, viele Diabetiker haben und das jetzt seit Jahren bekämpfen und große Schwierigkeiten haben.
Ja, und das Wort Pandemie ist spätestens seit Corona ja allen bekannt. Also daran sieht man, welche Dimension es einfach hat.
Groß. Ein globales Problem. Und wichtig nochmal zu sagen, dass das Übergewicht ein zentraler Kernpunkt des Diabetes ist. Und zwar aus Übergewicht entsteht auch ein Diabetes. Das liegt daran, dass da gemeinsame Hormone miteinander zu tun haben und dass man, wenn man natürlich viele zuckerhaltige Lebensmittel isst, die zu Übergewicht führen, viel Insulin freisetzt und dass ein Teufelskreis am Ende ist, der immer dazu führt, dass man weiter zunimmt, weiter Hunger hat, mehr essen muss, wer Insulin produziert, und diesen Teufelskreis gilt es frühzeitig zu durchbrechen.
Aber ist das eine zwangsläufige Sache? Das heißt, wenn man Übergewicht hat, dass man automatisch davon ausgehen kann, dass man auch Diabetes entwickelt, oder ist es die Chance einfach größer?
Die Chance ist größer. Es gibt ja in der Medizin keine 100%, aber die Chance ist schon sehr hoch, dass man in einem ausgeprägten Übergewicht, und wir reden jetzt nicht über das Wohlstandsbäuchlein, sondern ein ausgeprägtes Übergewicht, dass man da einen Diabetes entwickelt, ist schon sehr wahrscheinlich. Okay. Und bei Frauen auch gerne mal dann im Rahmen der Schwangerschaft erst diagnostiziert. Das ist ein klassischer Moment, wo es zum ersten Mal auffällt, danach auch wieder weggehen kann, aber dann häufig im höheren Lebensalter wiederkommt.
Ja, das ist auch eine Frage, denke ich, was ist Huhn und was ist Ei?
Ja, jetzt frage ich mich als Laie natürlich, der ich ja hier bin, welche Folgen hat es tatsächlich? Wer kann was dazu sagen? Wahrscheinlich ihr beide.
Naja, das stimmt. Aber es ist ja so, dass dieser erhöhte Blutzuckerspiegel zu Entzündungsreaktionen führen. Das ist also so viel Zucker im Blut, dass lokale Entzündungen entstehen, die den ganzen Körper treffen können. Wir sprechen also von Gefäßentzündungen. Das führt zum Schlaganfall, zum Herzinfarkt und zu den verstopften Beingefäßen, der Schaufenstererkrankung. Wir sprechen aber auch von Problemen an den Augen, wo wir am Ende erblinden können. Wir sprechen über eine Fettleber mit Problemen auch für die Leber, den Körper zu entgiften. Wir sprechen von einer Nierenschwäche. Wir sprechen also eigentlich über Probleme am ganzen Körper und in allen Organen. Das ist eine Systemerkrankung, die extrem gefährlich ist und zum frühzeitigen Tod führt und auch zu einem langen Leiden, bevor man stirbt. Und wichtig ist noch, eine Gefahr ist, dass die Nervenenden absterben beim Diabetiker. Und das sorgt dafür, dass die teilweise ihre Probleme gar nicht merken, zum Beispiel unterm Fuß auf einmal ein Gespür haben oder ein Zeh abstirbt, ohne dass Schmerzen entstehen. Und deswegen ist es so wichtig, auch die Nervenenden zu testen, wenn man beim Diabetologen ist, und dass man schaut, ob schon Nervenenden abgestorben sind.
Ja, jetzt haben wir den Klassiker. Ich sitze hier und es fängt alles an zu kribbeln, weil man nur Krankheiten hört. Wie diagnostiziert man das Ganze denn?
Das ist sogar tatsächlich relativ einfach.
Okay.
Also ab dem 35. Lebensjahr bezahlt die Krankenkasse auch so ein Check-up, wo man seinen Cholesterinspiegel dann auch messen kann und sich auf Diabetes testen lassen kann. Und da muss man nüchtern zum Arzt gehen und der nimmt dann das Blut ab und bestimmt die nüchtern Glucose im Blut. Und die ist im Prinzip schon, die ist schon diagnostisch. Wenn die erhöht ist, ab einem bestimmten Wert spricht man vom Diabetes mellitus Typ 2. Es gibt dann noch einen bestimmten Graubereich, wo man dann von Prädiabetes spricht, oder man hat halt einen normalen Blutzuckerspiegel, dann ist ein Diabetes ausgeschlossen. Wenn man dann Diabetes schon diagnostiziert hat, kann man einen sogenannten Langzeitzucker messen, wo man sieht, wie der Diabetes verläuft. Das heißt, ne, wenn man jetzt 2-3 Tage vor dem Arztbesuch die Sahnetorte ausnahmsweise mal weglässt, dann bringt das quasi gar nichts. Man kann dabei nicht betrügen, sondern das ist der Langzeitzucker, und der gibt den Verlauf und den therapeutischen Erfolg wieder, indem man dann letztendlich auch die Therapie sozusagen ausrichtet.
Wenn man jetzt einen Diabetes hat und immer messen muss, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man nimmt diese Sticks, dass man sich mit einer Lanzette in die Fingerbeere sticht, einen Tropfen Blut rausdrückt aus dem Kapillarblut, also den kleinsten Gefäßen dort, und ein Messgerät hält. Oder etwas fortgeschrittener sind die Glukosesensoren. Die werden mit so einem Mikrofilament am Oberarm angebracht und messen im Gewebswasser sozusagen den Zuckergehalt. Und ja, so ein Gerät habe ich selber mal getestet.
Wie jeder gute Arzt
muss man jeder gute Arzt muss mal was testen. Ja. Und
ich habe mir auch mal einen Schrittmacher implantiert,
um zu gucken, wie das ist. Ja. Einen Hirnschrittmacher hoffentlich. Nee.
Da müsste es ja was zum Schrittmacher geben. Substanz.
Kann man nicht stimulieren, meinst du? Ja, genau, stimmt. Auf jeden Fall dieser Zuckersensor, wenn man den trägt, dann hat man auf dem Handy eine App und sieht den Zuckerverlauf im Gewebe und damit auch im Blut. Und es ist unfassbar, wie schnell das ansteigt, wenn man jetzt etwas Süßes isst, gerade auch süße Getränke. Und wie schnell aber der Körper das auch bekämpft, indem er im Prinzip das wieder absenkt, aber man kann sich daran vorstellen, an dieser Kurve, wenn ich jetzt permanent süß zu mir nehme, dass irgendwann ein lang anhaltender Insulinspiegel auch entstehen muss, um diesen Zucker permanent zu besiegen und das im Prinzip dann auch zum Diabetes führen kann, über Monate und Jahre natürlich.
Ja, ja. Der Eimer ist irgendwann voll sozusagen.
Und dann so ist es.
Wird es schwierig, aber man kann was tun, man kann es vermeiden, Diabetes.
Das ist absolut richtig. Ja.
Genau, also die Botschaft, die wir, glaube ich, heute auch rüberbringen wollen, ist, Diabetes ist vermeidbar und die Therapie besteht vor allen Dingen aus einer gesunden Ernährung und Bewegung. Ja, wir brauchen im Prinzip, wenn man das richtig angeht und ernsthaft angeht, brauchen wir keine Medikamente, sondern der Mensch kann es selber regulieren, kann selber dafür sorgen, dass sein Diabetes gut eingestellt ist oder in manchen Fällen sogar komplett verschwindet. Na, und da ist, wie gesagt, die eine Basis, das eine Fundament, die Ernährung. Na, eine gesunde Ernährung fängt ja dann an mit der Frage, was esse ich? Und für verschiedene Lebensmittel, Dennis, war das ist ja angedeutet, gibt es eine verschiedene Reaktion des Körpers mit Insulin. Und das nennt man glykämischen Index. Das bedeutet, wenn ich ein Lebensmittel zu mir nehme, hat das einen bestimmten Effekt auf die Insulinausschüttung. Und da kann man sagen, dass es manche Lebensmittel zu einer sehr starken Ausschüttung von Insulin führt, die dann aber dann auch wieder sehr, sehr schnell abflacht. Also die Welle, die ist hoch, stark und kurz und führt dann im Gegenteiligen nach einer kurzen Zeit auch dann wieder direkt zu einem Hungergefühl. Ne? Und das kann auch so stark sein, dass man diesen Heißhunger verspürt. Heutzutage im neuen Deutsch sagt man ja hangry. Ne? Ich weiß nicht, ich kenne das sehr gut von meiner Frau. Wenn die so eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag nimmt, dann habe ich
immer, das analysieren.
Genau, dann habe ich immer so einen Traubenzucker in der Tasche hier. Ja. Damit es dann wieder geht. Und bei Lebensmitteln, die halt gesünder sind, wo die Kohlenhydrate komplexer sind, die führen auch zu einer Welle. Die ist nicht so stark, die ist nicht so hoch, aber die ist länger anhaltend, sodass das Sättigungsgefühl auch länger anhält und man nicht sofort in diese Heißhungerphase gerät.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hier würde ich mal was einwerfen, diese hohen Wellen, von denen Hanno gesprochen hat, die kriegen wir ganz oft über Lebensmittel, die wir gar nicht so wahrnehmen, zum Beispiel Getränke. Weil Getränke gehen ja quasi, Flüssigkeiten gehen ungefiltert ins Blut über, der Zucker aus Getränken. Okay, das heißt ja, wenn ich jetzt wirklich gesüßte Getränke trinke, geht diese Welle, schießt die nach oben. Aber viele Leute sehen natürlich Getränke nicht als Nahrung an, sondern trinken einfach was. Ja. Und deswegen gilt es einfach aufzuklären, dass gesüßte Getränke absolut schädlich sind und dass man auf jede Form des Süßens eigentlich verzichten soll. Das kann jetzt sein, 3 Löffel Zucker im Kaffee, das kann sein die Cola, die gesüßte Cola und es gilt im Prinzip diese Getränke, die süßen Getränke zu vermeiden. Und du, Hanno, du hast ja einen Fact zum Wasser auch noch, den ich sehr, sehr beeindruckend finde.
Darf man auch nicht mehr trinken oder was?
Genau, nee, Wasser ist super. Okay. Wasser ist das einzige Getränk tatsächlich, bei dem man Kalorien verbraucht, wenn man es zu sich nimmt. Also Wasser ist tipptopp und hat einen positiven Einfluss auf den Diabetes und auf die Sterblichkeit beim Diabetes. Ist Wasser, Kaffee und Tee. Das sind 3 Getränke, die man gefahrlos und bedenkenlos.
Aber ohne Zucker, mein Freund.
Ne? Aber ohne, das ist nicht die Karamelllatte.
Ja, genau, eine Karamelllatte.
Karamelllatte, das ist gut, ja. Ne? Sondern einfach den Kaffee an sich. Ja, du bist ja genau in die richtige Richtung gegangen. Es ist ja immer so ein bisschen abstrakt. Aber wir sind ja auch ein bisschen wissenschaftlich und ich habe eine Studie rausgesucht. Also die fand ich persönlich extrem beeindruckend, weil sie so aussagekräftig ist und weil wir in unserer Debatte ja auch immer viel über Ernährungsformen sprechen. Low Carb, High Carb, Low Fat und hast du nicht gesehen?
Paleo.
Paleo, was ist das schon wieder?
Die Steinzeit-Diät, hast du nicht gehört?
Ach so, doch, das habe ich gehört.
Liest du nicht die Frauenzeitschrift, wenn du im Arzt bist?
Ich sollte mehr.
Ja, solltest du mal reingucken.
Wir sind ja auch hier im ärztlichen Bereich, vielleicht liegt hier noch irgendwo einer aus.
Und in einem sehr großen medizinischen Magazin, hat man in den 80er Jahren angefangen, ungefähr 25.000 Leute in den USA zu rekrutieren, und die hat man regelmäßig nach ihren Ernährungsgewohnheiten gefragt. Das heißt, die mussten einen sehr differenzierten Fragebogen beantworten, aus dem man dann schließen konnte, mit wie viel Prozent Kohlenhydrate, wie viel Prozent Fett und wie viel Prozent Proteine die sich ernähren. Und das hat man über mehrere Jahrzehnte, Jahrzehnte verfolgt und gesehen und das dann über die Sterblichkeit gelegt, sodass man rausfinden konnte, dass die Sterblichkeit am niedrigsten ist, wenn die Nahrung aus bis zu 50 bis 55 Prozent Kohlenhydrate besteht.
Wenn also ich jetzt, Zucker, ne, nochmal zu erklären, genau,
ist das einfachste Kohlehydrat. Ja, wir
genau, alle das verstehen. Ne?
Ja. Genau, und dann gibt es noch eine Studie, die gezeigt hat, dass wenn man die Ernährung mit 20 bis 30 Prozent Fett hat, ne, ungefähr, dass die Sterblichkeit da auch am besten ist. Und wenn man dann noch dazu addiert, dass ungefähr 18 bis 20 Prozent Proteine da sein sollten, hat man quasi die perfekte Ernährungszusammensetzung. Aber da sagst du natürlich zu Recht, das kann man natürlich nicht mit der App die ganze Zeit gucken, wie viel Prozent da drin ist. So dass man letztendlich Empfehlungen für bestimmte Lebensmittel geben kann, wie die mediterrane Diät.
Was hilft, wenn man zum Experten geht? Also hoffentlich zu uns beiden, zumindest zu mir, Hanno, glaube ich auch.
Man findet euch ja im Internet, kann man
jederzeit vorbei. Was man machen kann, ist mal Tagebuch führen. Und wie macht man das heutzutage? Man nimmt sein Handy und macht ein Foto von dem, was man isst und trinkt, zeigt es seinem Arzt und er kann einem auch mal gezielt sagen, wo die Ernährungsfehler liegen. Okay. Und das ist total einfach gemacht, denn Aufschreiben kostet Mühe, Fotografieren geht schnell und es wird sich ganz schnell herausstellen, wo bei den Leuten ein Problem ist. Da habe ich einen ganz banalen Trick, der total einfach ist. Unsere Teller sind zu groß. Wir haben ja mal angefangen mit Tellern, das waren unsere, wie wir sagen, Dessertteller in den 50er Jahren und haben diese auf Pizzaplatten ausgeweitet zu Hause, die immer leer wirken. Ja. Das heißt, kleinere Teller nehmen ist schon psychologisch ein Riesending, um überhaupt Essen runterzukriegen, weniger zu essen, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe meinen Teller aufgegessen.
Ja. Ich glaube, ein guter genereller Tipp dabei ist, dass man am Tag drei Portionen Gemüse isst. Eine Portion ist das, was so in der Hand passt, ja, okay. Ne? Und nicht die Hand von unseren vierjährigen Kindern. Ja, genau. In meiner Hand.
Ja. Aber Herr Doktor, ich habe doch immer.
Genau. Zwei Portionen Obst, ne? Weil ja auch Obst ist ja auch Zucker drin.
Ja. Ja, genau. Obst, muss man sagen, ist gesund. Obst ist gut, viele Vitamine, aber je nach Obst ist extrem viel Zucker vorhanden, auch Kalorien. Und man muss warnen vor getrocknetem Obst, denn das gilt so als der gesunde Snack, die Bananenchips. Das ist der pure Zucker, das getrocknete, kondensierte Zucker, der sehr schnell ins Blut übergeht. Also bitte kein getrocknetes Obst, das ist wirklich schlecht und zuckerreich.
Ja, und dass man zu den Vollkornprodukten greift. Ich glaube, mittlerweile gibt es für viele Weizenprodukte auch ein gutes Vollkorn-Alternative, wenn man das zum Beispiel bei den Nudeln nimmt oder beim Brot. Ne? Vollkorn ist ein viel differenzierterer Zucker oder hochwertiges Kohlenhydrat, wo der Körper einfach viel länger was von hat. Und das ist geschmacklich am Anfang vielleicht eine Umstellung. Mhm. Na, aber ich denke, Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, viele Nüsse und ungesättigte Fettsäuren ist eine Ernährungszusammensetzung, wo man schon viel auch mitmachen kann. Mhm. Ja, und wenn man die Basis dann hat, muss ja nicht alles immer mega gesund sein. Aber wenn man das so ein bisschen shiftet in die Richtung, dann hat man, glaube ich, schon viel erreicht.
Und ich will jetzt mal Werbung für die Haferflocke machen. Die Haferflocke
ist ja ein verkanntes, bei verschiedenen Personen
verkanntes
hier
im Raum. Also im Prinzip ja Haferflocken-Botschafter. Es gibt also die Hafertage für den Zuckererkrankten. Das ist eine Art wie eine Challenge, um den Zucker runterzukriegen über drei Tage, wo man sich ausschließlich von drei Haferflockengerichten mit ein bisschen Obst ernährt. Und man kriegt den Blutzucker damit extremst gut gesenkt. Das ist wirklich verrückt. Hat euch auch eine gewisse Kalorienschuld, nimmt noch ab. Aber Hafertage generell sind für die Diabetiker sehr gut. Und die Haferflocke ist für uns Bevölkerung ganz gut, weil es halt sehr ballaststoffreich ist.
Ja, und auch ein Schnäppchen im Supermarkt kriegt man für wenig Geld.
Genau. Ernährung muss nicht immer teuer sein.
Win-win-win-Situation, ja. Absolut.
Ja, jetzt rutsche ich wieder in die Rolle. Ich muss ja mal nachhaken. Also können wir es zusammenfassen, vielleicht, dass wir sagen Do's und Don'ts im Neudeutschen. Was darf man essen, was darf man nicht essen? So plakativ vielleicht.
Ja, wie gesagt, von den positiven Lebensmitteln haben wir jetzt schon ein paar genannt. Was man noch dazu sagen sollte, wirklich, was ein unfassbar gutes Lebensmittel ist, sind Linsen. Linsen haben einen sehr niedrigen glykämischen Index, die haben Eisen, die machen sehr lange satt. Also Linsen kann man quasi sich ins Müsli streuen.
Oder Kichererbsen.
Ja, auch gutes Lebensmittel. Bulgur ist auch gut. Mhm. Ne, aber wie gesagt, wenn man sich allein an diese Gemüse-, Obstempfehlungen, Vollkorn hält, ich glaube, da hat man wirklich schon echt viel erreicht.
Ja. Aber die Don'ts wolltest du jetzt sagen. Was sind deine Don'ts?
Also Cornflakes. Also was meine Kinder betrifft, auf jeden Fall sofort Cornflakes. Sind raus, haben sehr hohen glykämischen Index, machen überhaupt nicht satt.
Und sind gezuckert.
Sind gezuckert, wenn du morgens Cornflakes isst, hast du um eine halbe Stunde später wieder Hunger.
Ja. Und schlecht für die Zähne auch wahrscheinlich.
Ich hacke mal nach, ich sage, Red Bull verleiht nicht nur Flügel, sondern macht auch übergewichtig, würde ich sagen. Ne? Ja.
Und schon klingt das Telefon von der Marketingabteilung. Ich gehe später. Ne?
Ja. Jede Form von Weißbrot, Toast, Baguette, Brötchen, egal, es gibt da gute Alternativen, macht nicht satt. Sollte man meinen.
Das Snickers würde ich auch nicht wählen, um mal kurz den Hunger zu überwinden. Sehr kalorienreich und was man da für Sport betreiben muss, um die Kalorien wieder runterzukriegen, da kann man sich anstrengen.
Ja. Es gibt so einen bestimmten Onkel aus den Südstaaten, der bestimmte Produkte herstellt, also gekochten Reis. Ja. Fertigprodukt würde ich meiden. Ist lecker, habe ich früher auch viel gegessen als Student. Na, die hatten ja auch dann schon
mit Gewürz, ne?
Bei Gewürz mit allem drum und dran. Ich habe es geliebt. Schön Fisch dabei, aber das war dann wieder gut. Ne? Aber heutzutage würde ich es aus einer professionellen Sicht nicht empfehlen.
Ich hau noch eine raus, die Tiefkühlpizza. Absolut auf die rote Liste gesetzt. Viel Salz, viel Zucker, viel Kalorie, einfach schlecht. Viel Fett.
Also der täglichen Griff zur Waffel würde ich auch nicht machen, aber es macht ja kaum einer
mehr. Und die Sahne ist rechtlich.
Genau. Der Belgier macht es vielleicht.
Der Belgier, da habe ich auch noch ein Thema. Die guten Pommes frites leider sind natürlich frittierte Kohlenhydrate. Gar nicht gut. Sind auch wie die Bratkartoffeln. Dann besser Salzkartoffeln, viel besser. Mhm. Niedriger glykämischer Index, fängst du an zu frittieren, braten oder ähnliches, wird das Ganze schlecht und man sollte das eigentlich nicht mehr empfehlen.
Ja. Sind das komplette No-Gos oder darf man hin und wieder mal?
Natürlich. Ich meine, es geht ja auch bei einer Ernährungsempfehlung darum, dass es mal einen Tag gibt, wo man solche Sachen essen kann. Es geht ja immer auch um die Regelmäßigkeit und die Menge.
Ja, das sagt meine Zahnärztin oder mein Zahnarzt sagt das auch immer. Mhm. Ich muss nicht jeden Tag die Zahnseide benutzen, aber überwiegend.
Ja, das führt zum Erfolg. Ja. Ne? Anders als bei roten Ampeln zum Beispiel.
Genau.
Da kann man auch mal schleifen lassen.
Ja. Genau. Hast du denn noch einen Don't? Hast du noch einen? Nein, ich würde gerne noch was erwähnen an der Stelle, was mir wichtig ist. Und zwar im Supermarkt ist ja der Nutri-Score heute auf den ganzen Lebensmitteln aufgedruckt. Und wenn man das mal genauer verfolgt, ist das ja ein schönes Ampelprinzip. Und Grün sagt immer, herrlich, rein damit. Aber auf einer Tiefkühlpizza ist teilweise auch ein B. Und man wundert sich, weil es gibt andere Lebensmittel, zum Beispiel so irgendwelche Müslis, die haben dann ein C. Und da möchte ich einfach mal zu sagen, ja, Nutri-Score ist gut, aber die vergleichen nur die Lebensmittel untereinander. Das heißt, alle Tiefkühlpizzen werden verglichen und ein B-Präparat ist ein gutes Präparat unter den Tiefkühlpizzen. Man darf sich da nicht blenden lassen und am Ende wird ein schlechtes Produkt auf einmal also augenscheinlich eher zu einem guten Produkt. Und das ist doch etwas, wo man besser aufklären muss und wo man auch sagen muss, Freunde, guck beim Nutri-Score genau hin, es ist nicht immer das drin, was draufsteht.
Ja, ein bisschen gesunder Menschenverstand hilft manchmal auch
wahrscheinlich. Ja, absolut. Ja.
Aber das ist ja nur ein Faktor. Also ich werde ja von dir, Hanno, am Ende wahrscheinlich wieder gefragt, was ist bei dir hängen geblieben? Kenne ich ja schon aus Folge 1. Deswegen notiere ich immer so in meinem Kopf ein bisschen mit.
Zurecht.
Morgen ist Test. Genau, 8 Uhr sitze ich wieder hier.
Wir wiegen die Haferflacken ab für dich. Ja, das soll man es aber sehen. Ne?
Da freue ich mich. Ja. Ich frage deshalb, weil nicht nur Ernährung ist ein Faktor, wahrscheinlich gibt es noch andere Dinge, die man machen kann, wenn man betroffen ist.
Genau, wie vorhin schon erwähnt, ist die zweite fundamentale Säule der Therapie und auch der Vermeidung. Es geht ja nicht nur um die Therapie, sondern auch die Vermeidung, ist die Bewegung. Und da hatten wir ja vorhin im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass jede Bewegung eine gute Bewegung ist. Ne? Man sollte einfach mal, statt mit dem Aufzug zu fahren, die Treppe benutzen. Und statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, auch mal das Fahrrad zu benutzen. Mhm. Vielleicht dann auch als E-Fahrrad, ist egal, aber man hat wenigstens ein bisschen Bewegung. Also jede Bewegung ist eine gute Bewegung. Die Amerikaner, da habe ich auch mal die Empfehlungen reingelinst, die haben Rasenmähen und Hausarbeit auch als Bewegung deklariert. Also, und das führt mich auch direkt zu meinem nächsten Punkt.
Weil Mähroboter abschaffen.
Genau. Und den Staubsaugerroboter auch.
Ja. Genau. Alles aus ab heute.
Stimmt, alles weg. Das, was die Leute die sich bisher noch nicht so viel bewegt haben, dass sie sich keine sehr hohen Ziele setzen müssen. Wir wollen nicht aus den Menschen direkt irgendwelche Triathleten machen, die nächstes Jahr in Hawaii um die Goldmedaille mitkämpfen, sondern wir wollen einfach, dass es ein bisschen mehr Bewegung da ist. Also man muss sich die Ziele auch aus einer rein psychologischen Sicht niedrig setzen, weil darauf kann man aufbauen. Und die Anforderungen, die unisono, guckt man in die amerikanischen oder die europäischen Empfehlungen, die sind alle relativ gleich. Also dass Bewegung aus zwei Komponenten bestehen sollte. Zum einen eine Ausdauersportart, dazu kann Gehen tatsächlich oder Walken gehören, Joggen, Schwimmen, Fahrradfahren, ist egal, Hauptsache eine Ausdauersportart und ein bestimmtes Widerstandstraining. Also ne, das, was hier überall jetzt in Köln zum Beispiel entsteht, diese Trimm-Dich-Kurse, Pfade, wo man mit dem eigenen Körpergewicht trainiert oder wo man Bänder nimmt als Widerstand, das muss ja auch nicht viel Widerstand sein. Ne? Die Stufen sind ja auch angepasst. Mhm. Oder halt auch die klassischen Gewichte im Fitnessstudio, dass es eine Mischung aus diesen beiden Trainingsformen ist, dass man nicht mehr, es ist wirklich nicht viel, als 2,5 Stunden pro Woche machen muss. Und ja, also wenn ich hier nach Ports fahre aus Sülz, bin ich eine Dreiviertelstunde pro Strecke unterwegs. Ist schon quasi, wenn ich das zweimal in der Woche mache, bin ich auf meine, ne? Dass man nicht mehr als 2 Tage Pause machen sollte zwischen den Bewegungsformen.
Man muss sagen, du fährst Fahrrad oder sowas.
Also ich nicht mit dem Porsche. Nee, ja, wenn das mit dem Podcast hier läuft, vielleicht auch mal.
Ja, auf jeden Fall. Weil weiß ich. Dein Chauffeur.
Genau, oder so. Genau, das mit dem Fahrrad, genau. Diese Anforderungen, dass man das versucht, in seinen Alltag irgendwie zu integrieren. Weil ich finde persönlich, das kann man schaffen. Das ist nicht so viel.
Aber kleine Schritte wählen, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Ja. Nicht zu groß. Es gibt ja Leute, die sagen dann, ich gehe jetzt 6-mal die Woche trainieren und nach jeden Tag eine Stunde. Das ist eher auch schädlich. Man muss sagen, wenn man jetzt sich nicht so viel bewegt hat und erst anfangen möchte, kleine Ziele setzen, wirklich kleine Ziele, langsam steigern, Erfolgserlebnisse mitnehmen. Stichwort ist da Empowerment, also dass man aus sich selber heraus auch neue Energie schöpft und deswegen die Ziele immer klein und realistisch wählen und nicht im Fitnessstudio anmelden für 24 Monate und dann 23 Monate zahlen und einen Monat 3-mal da gewesen sein. Das sind falsche Ziele, sondern darüber nachdenken und auch mit dem Arzt sprechen, sonst was eigentlich Ziele sind, die realistisch sind für
einen. Genau, wichtig auch zu erwähnen, weil das viele Leute betrifft, ist, dass man, wenn man einen Bürojob hat, bei dem man viel sitzt, dass man wirklich, das war da überall mit großem Ausrufezeichen erwähnt, dass man jede halbe Stunde aufsteht und 2-3 Minuten rumläuft. Das reicht schon. Das ist nicht viel, was da verlangt ist. Zum Beispiel meine Personalmitarbeiterin, die für mich mit zuständig ist, die hat einen Schreibtisch, an dem die steht. Ja. Nicht, wo sie sitzt. Das kann man auch machen. Da kann man sicherlich mit seiner Firma oder mit seinen Vorgesetzten oder mit wem auch immer darüber reden, dass sowas auch installiert wird, wenn man da Interesse dran
hat. Ja.
Also es sind, wie gesagt, kleine Ziele. Bewegung einfach machen, man merkt die Erfolge. Und es ist auch nachgewiesen, dass sich, wenn man regelmäßig trainiert oder regelmäßig bewegt, dass sich dann Nervenverbindungen neu bilden, die es einem in seiner Routine leichter machen. Das ist, wenn man das jetzt umgekehrt, wenn man das umdreht, das kennt jeder von uns, glaube ich, wenn man aus dem Urlaub, aus dem 2-3-wöchigen, wo man wirklich dann einmal entspannt, nicht viel Sport macht, dass es dann einem schwerer fällt, wieder reinzukommen. Und genau das ist dieser Effekt, weil wir Nervenbahnen aufbauen, die es einem leichter machen. Und das heißt, man muss erstmal einmal anfangen. Und ganz ehrlich, die Latte kann nicht niedrig genug sein.
Ja, man kann sich auch mit Freunden verabreden und sagen, wir machen zusammen was.
Genau. Das ist ja auch eine Motivation. Ja. Nur bitte nicht sowas wie Bierpong oder sowas als Sportart wählen. Das wäre ganz
das
schlecht.
Das fällt raus.
Ja, das fällt leider raus. Schade. Ja, klar.
Okay. Wie sieht es aus?
Da müssen wir unser Trainingsplan wieder umstellen.
Ja, das umstellen.
Wie sieht es aus mit Gaming? Ich habe gestern Tatort geguckt, München Tatort. Da ging es um die Gaming-Szene. Die sagten, wir sind so auf Adrenalin, da wird auch Energie verbraucht, aber man sitzt ja halt irgendwie. Wie ist das?
Also Gaming ist, glaube ich, was fürs Gehirn.
Okay.
Also Gaming hat einen positiven Effekt, also je nachdem, was man spielt, aber Reaktionszeit, man muss ja auch viel Rätsel lösen oder Lösungen suchen.
Ja. Das verbraucht schon auch Energie. Ne? Ja. Ich glaube, was ist schlecht an der Geschichte ist natürlich, dass der Körper trotzdem an sich nicht so gefordert, wie man sich jetzt richtig bewegt. Ja. Deswegen glaube ich, ist die Erschöpfung, die da einsetzt, eher eine Konzentrationserschöpfung, aber nicht wirklich ein körperlich hoher Energieverbrauch. Und deswegen, Gaming, ja, macht ja auch Spaß, aber in Maßen und zusätzlich dazu aber auch richtige Bewegung. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit.
Genau, aber ich denke jetzt, haben wir das wirklich klar gemacht.
Unbedingt.
Um das nochmal zu sagen, Ernährung und Bewegung sind die beiden Hauptsäulen. Mhm. Und deswegen ärgert mich das auch so ein bisschen.
Pass auf, ich will was sagen, um Diabetes zu verhindern und zu therapieren. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen.
Ja,
stimmt.
Ja. Vorbeugend. Ja. Und genau, aber wie gesagt, der Fokus in den Leitlinien liegt halt auch häufig leider auf der medikamentösen Therapie. Und das muss eigentlich nicht sein, weil das, was wir verhindern wollen, was auch die Patienten unbedingt verhindern wollen, weil es auch sehr negativ assoziiert ist, ist die Insulintherapie beim Typ-2-Diabetiker. Mhm. Da haben viele Leute große Hemmnisse vor und das kann man verhindern. Man muss halt einmal durch die Tür gehen. Wir können die Tür zeigen, wir können sagen, da ist sie, geh durch und
man muss ja auch sagen, dass die Insulintherapie absolut schlecht ist für den Typ-2-Diabetiker, weil er hat ja schon sehr viel Insulin. Wenn ich jetzt noch mehr Insulin obendrauf gehe, kann man sich vorstellen, dass man damit den Teufelskreis noch schlimmer macht. Das heißt, wir müssen verhindern, dass Diabetiker, also Blutzuckererkrankte, Insulin spritzen müssen, was nicht für den Typ-1-Diabetiker gilt, der hat ja kein Insulin, aber der Typ-2-Diabetiker, den müssen wir mit aller Gewalt davon wegkriegen und die Medikamente helfen auch gut. Trotzdem ist es besser, den Diabetes gar nicht erst zu kriegen. Bei den Medikamenten muss man sagen, gibt es natürlich sehr, sehr verschiedene Medikamente, die man heute einsetzen kann. Die wollen wir heute nicht diskutieren, das macht auch keinen Sinn. Ja. Aber es gibt ja ein Lifestyle-Medikament, was auf den Markt gekommen ist, was sich auch in die sozialen Medien bewegt hat. Und zwar vor allem durch Elon Musk, der damit grandios Gewicht abgenommen hat. Er hat nämlich ein Medikament genommen aus der Diabetes-Therapie, ein sogenannter GLP-1-Rezeptoragonist. Jetzt werden alle Leute die Ohren explodiert sein, aber was ist das? Es ist ein Hormon, was dafür sorgt, dass man Sättigungsgefühl bekommt. Es ist ein Hormon, das dafür sorgt, dass die Magenpassage schneller ist, also Nährstoffe werden nicht so gut aufgenommen. Und ein Hormon, das dafür sorgt, dass Insulin besser wirkt. Dieses Hormon substituiert man, also spritzt man einmal die Woche und man verliert bis zu 10 Kilo an Körpergewicht, ohne etwas dafür zu tun. Man hat natürlich gewisse Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit, schnelles Sättigungsgefühl, vielleicht auch Aufstoßen oder Völlegefühl, aber das ist gewollt. Und dieses Medikament wirkt extrem gut auch bei den Diabetikern, vor allem den Übergewichtigen, darf aber eigentlich nicht dazu benutzt werden, dass Leute, die leicht übergewichtig sind, ihren perfekten Körper bekommen. Und das wird gerade auch auf dem Schwarzmarkt benutzt, das Medikament. Auch das Internet ist voll von Produkten, die man bestellen kann online. Auf dem Schwarzmarkt teilweise auch natürlich gefälschte Produkte. Und da wollen wir vor warnen, das ersetzt keine gute Ernährung und ersetzt auch keine ausreichende Bewegung.
Klingt auch irgendwie nach einem Zustand, den man gar nicht haben will.
Okay. Ja, da habe ich in einer großen deutschen Wochenzeitschrift einen Selbstversuch von einer Journalistin gelesen, die versucht mir das zu besorgen. Ja. Also sie selber ist überhaupt nicht übergewichtig, ist dann zum Arzt gegangen, hat das privat bezahlt und hat dann natürlich sofort das verschrieben gekriegt auch. Ne, aber das Problem auch da war, sie hat es auch nicht sofort bekommen, das Medikament. Es ist hier ausverkauft, weil in Deutschland werden Medikamente, die noch unter Patentschutz stehen, nach 13 Monaten zentral verhandelt. Die Krankenkasse verhandelt mit dem Hersteller den Preis zentral und in anderen Ländern kann man halt nach dem normalwirtschaftlichen Prinzip das Medikament einfach zu viel höheren Preisen rausgeben, sodass natürlich die Händler ein größeres Interesse haben, das in anderen Ländern zu höheren Preisen zu verkaufen als in Deutschland, sodass Patienten, die wirklich
Diabetes
das brauchen, von den Lieferschwierigkeiten darunter leiden, weil es andere Menschen gibt, die halt ausschließlich abnehmen wollen. Was du gesagt hattest und was du auch angedeutet hast, Lars, ist, dass dieses Hungergefühl weg ist, aber dass dieses Hungergefühl auch einfach auch Teil unserer Persönlichkeit ist. Ja, und dass sie wörtlich gesagt hat, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, das mir unter dem Medikament gefehlt hat. Als sie es weggelassen hatte, meinte sie aber auch, Ja, ich weiß nicht, ob ich das Hungergefühl genauso vermisst habe wie umgekehrt.
Ja, klar.
Ja. Ja. Zweischneidiges Schwert. Ja.
Aber man sieht, dass die Gesellschaft und die ganzen Social Medias uns in Richtungen auch bewegen, die ungesund sind. Ja. Und davon sollte man sich beeinflussen lassen, denn am Ende geht es um Gesundheit, körperliches Wohlbefinden. Und Gesundheit ist ja im Prinzip Abwesenheit von Krankheiten, muss man sagen. Ne? Krankheiten vermeiden. Genau. Ja, und man sollte sich von Schönheitsidealen nicht dazu führen lassen, Stoffe sich zu injizieren, die einen vermeintlich schlanker machen. Genau. Und ich glaube, das ist der falsche Weg.
Ja, da bin ich 100% bei dir. So, Lars, Test. Was sind denn?
Es geht schon wieder los, ich hab's geahnt.
Was sind denn, was hast du heute mitgenommen?
Ich habe mitgenommen tatsächlich, dass sehr, sehr viele Menschen unerkannt Diabetes wohl offensichtlich haben. 2 Millionen, was irgendwie echt erschreckend ist, wenn man sich das überlegt.
Fand ich auch schlimm.
Ja, das ist bei mir hängen geblieben. Dann ist natürlich hängen geblieben, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, Bewegung und gesunde Ernährung schadet nicht nur oder ist generell hilfreich und nicht nur bei Diabetes, aber da speziell auch.
Genau.
Und führt eben dazu, dass man auch Diabetes eben ohne Medikamente sehr gut therapieren kann. Ich hoffe, das lässt du gelten als 3 Punkte.
Absolut. Finde ich sehr gut. Das ist auch das, was wir transportieren wollten.
Was kocht ihr euch heute Abend?
Meine Freundin kocht heute.
Ja.
Und deswegen kann ich das noch nicht so konkret
sagen. Ich weiß es. Wir haben ja so einen Wochenplaner. Es gibt tatsächlich, das ist jetzt echt kein Witz, es gibt Linsensuppe.
Jetzt verstehe ich den Punkt.
Ich habe heute Morgen Haferflocken gegessen.
Ja, sehr gut. Für mich geht es auch nur Haferflocken und Obst heute Abend. Jetzt die Tiefkühlpizza ist nicht mehr drin nach dieser Runde. Aber es hat wieder richtig Spaß gemacht.
Freunde. Ja, super. Das
war richtig gut. Tolles auch. Thema auch.
Ja. Ja, ihr habt das ausgewählt. Also das ist ja immer das Schöne. Ihr überrascht mich.
Genau. Ich denke auch, dass wir generell zur Ernährung und Bewegung und was das alles kann und was für Formen gibt, auch irgendwann nochmal ein Special zu machen. Das ist ja
das ist ein füllendes Thema, da können wir stundenlang drüber reden.
Und total interessant.
Finde ich auch. Ja. Und wir machen auch, das habe ich am Anfang ja schon erwähnt, wir kriegen echt viele Fragen über Vorhofflimmern rein. Scheint ein wirklich wichtiges Thema für viele Menschen zu sein. Und um die jetzt hier nicht alle in 3 Sekunden abarbeiten zu müssen, in Anführungszeichen, machen wir einfach mal ein Special, oder? Was haltet ihr davon?
Ja, finde ich gut. Ja, und ich glaube, wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Und ich kenne da, glaube ich, wen, den wir fragen könnten, uns zu unterstützen. Aber wir verraten noch nicht, wer es ist.
Ja.
Das bleibt unser großes Geheimnis.
Auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge. Das wäre dann Folge 3. Und der Corona sagt ja immer gerne, 3-mal ist dann schon Tradition.
Ja.
Kommen wir dann da gar nicht mehr raus.
Ja. Dann etablieren wir uns in der Podcast.
Wir müssen ja mindestens so lange weitermachen, bis der Hanno vom Chauffeur gebracht wird.
Auf jeden Fall. Das möchte ich auf jeden Fall sehen.
Porsche. Im Porsche, ja.
Genau da müssen wir hinkommen. Andere Ziele haben wir nicht.
Andere Ziele haben wir nicht. Und vielleicht, dass die Leute ein bisschen gesünder werden. Das wäre auch noch ein gutes Ziel für uns.
Ja, vielleicht ist das ein wichtiges Ziel. Irgendwie, finde ich, sollten wir das höher aufhängen.
Ja.
Ja, wunderbar. Gut, haben wir es.
Ja. Top.
Dann sehen wir uns bald wieder.
Bis bald.
Unbedingt. Hört rein, auf welcher Plattform auch immer. Wir sind jetzt überall verfügbar. Bei Google, Apple, Spotify und sonstiges.
Und liked uns.
Ja, das wäre auch ganz nett. Also wenn es euch gefällt, gerne einen Kommentar hinterlassen oder
weiterempfehlen.
Freundlich nette Worte schicken oder all das. Ja, geht. Danke, Hanno, danke, Dennis.
Danke dir, Lars.
Ja, immer gern.
Schönen Abend.
Tschüss. Tschüss.
Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Folgt dem Herzzentrum gerne bei Instagram, Facebook, YouTube und LinkedIn.